Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Nach wie vor muss David, der künftige König von Israel, um sein Leben bangen, denn sein Schwiegervater, König Saul, der das Zepter nach wie vor fest in der Hand hält, ist ihm ständig auf den Fersen. Krankhafte Eifersucht sowie Wutanfälle treiben ihn an. Dann versinkt er wieder in tiefe Schwermut. Eines Tages jedoch scheint es zu einer Kehrtwende im Verhältnis zwischen David und Saul zu kommen. Wie in der letzten Sendung gehört, kam David unverhofft in die Situation, seinen Todfeind Saul in der Höhle von En-Gedi umbringen zu können, tat es aber nicht. Saul merkte nicht einmal, dass sich David mit seinen Leuten in der Höhle versteckt hielt. Als er davon erfährt, ist er so gerührt, dass er zu weinen anfängt und seine Schuld eingesteht. Doch dieser Sinneswandel ist nicht von langer Dauer. Nach wie vor befindet sich David, der künftige König Israels, auf der Flucht. Denn sein Schwiegervater Saul, der noch amtierende König, trachtet ihm nach dem Leben. Dabei scheint er immer mehr die Kontrolle über sich selbst zu verlieren. Grenzenloser Hass treibt ihn an. Eigentlich. Doch dann ein schwacher Moment, weil David ihn in der Höhle von En-Gedi nicht umgebracht hat, obwohl es ein leichtes für ihn gewesen wäre. Dieses Erlebnis scheint König Saul zu verändern. Doch dann geht die Jagd weiter. Noch in dieser Sendung werden wir miterleben, wie Saul ein zweites Mal David in die Hände fällt und abermals von ihm verschont wird. Doch vorher muss erst noch die Geschichte von Nabal und Abigail zu Ende erzählt werden. Sie erinnern sich. Nabal, ein wohlhabender Mann aus der Stadt Karmel im Gebirge Juda, hatte die Dienste von Davids Männern in Anspruch genommen. Anscheinend hatten sie sich in besonderer Weise um den Schutz seiner Herden gekümmert. Als Gegenleistung forderte David von Nabal die Bereitstellung von Lebensmitteln. Doch er wollte nicht und beleidigte David sogar noch. Im 1. Samuelbuch Kapitel 25 wird geschildert, was David daraufhin durch den Kopf geht. Und seine Gedanken verraten uns, warum David eine Gegenleistung von Nabal erwartete. David aber hatte gedacht, so heißt es im Bibeltext, nun habe ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, so daß nichts vermisst wurde von allem, was er hat. Nabals Weigerung, David und seine Leute mit Lebensmittelvorräten auszustatten, macht David so wütend, dass er mit roher Gewalt gegen Nabal und dessen Leute vorgehen will. Doch kurz bevor es zu einem größeren Blutvergießen kommt, begegnet David der Ehefrau Nabals. Sie heißt Abigail und hat hinter dem Rücken ihres Mannes jede Menge Proviant bereitstellen lassen. Damit kommt sie David und seinen Leuten entgegen und bittet sie, das ungebührliche Verhalten ihres Mannes zu entschuldigen. Bis zu diesem Punkt der Geschichte bin ich in der letzten Sendung gekommen. Hier möchte ich nun wieder einsteigen. Also, erstes Buch Mose, Kapitel 25, Abvers 25. Abigail spricht zu David: »Mein Herr, errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen. Denn wie sein Name, so ist er. Er heißt Tor, und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast, nämlich um Proviant einzufordern. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist die Segensgabe, die deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Das soll den Leuten gegeben werden, die meinem Herrn folgen. Vergib deiner Magd die Anmaßung. Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Kriege. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden, dein Leben lang.« Was Abigail hier von sich gibt, ist gleich auf mehrfache Weise höchst interessant. Über ihren eigenen Ehemann scheint sie sehr verächtlich zu reden. Im Grunde aber handelt es sich um eine nüchterne Einschätzung seiner Persönlichkeit. Sie bezeichnet Nabal als einen Toren, also als einen törichten Menschen. An einigen Stellen in der Bibel wird dieser Begriff für Leute verwendet, die leichtfertig oder sogar absichtlich an Gott vorbeileben. So heißt es etwa in Psalm 14, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Diese Art von Gottlosigkeit hat Abigail offenbar bei ihrem Ehemann Nabal beobachtet. Auch, dass er David und seine Leute für ihre geleisteten Dienste nicht entlohnen will, ist für sie ein Handeln gegen Gottes Spielregeln. Trotzdem versteckt sich Abigail, bildlich gesprochen, nicht hinter dem Rücken ihres Mannes, indem sie sagt, er ist an allem schuld, er ist geizig, hinterhältig und ungerecht. Sondern im Gegenteil, sie stellt sich vor ihren Ehemann und bittet David, mein Herr, errege sich nicht über Nabal. Damit rettet sie ihm und manchen Bediensteten womöglich das Leben. Darüber hinaus hat Abigail den Mut, David auf das anzusprechen, was er eigentlich gerade zu tun gedenkt. Er möchte sich mit dem Schwert dafür rächen, dass Nabal ihn und seine Leute nicht entlohnen will und obendrein auch noch David beleidigt hat. Abigail hält das für keine angemessene Reaktion und sagt, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Das heißt, Abigail tritt hier beinahe wie eine Botin Gottes auf, die David ins Gewissen redet und die ihm Mut macht, auf Gottes Wegen zu wandeln und so Herrscher über Israel zu werden. Die folgenden Sätze von Abigail klingen fast wie Segensworte und Zusagen aus dem Mund einer Prophetin. Zunächst Vers 29. Abigail spricht zu David, und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder. Wenn ein Mensch sich erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, da fällt mir natürlich an allererster Stelle König Saul ein, Davids Todfeind. Sauls Machenschaften sollen David jedoch nicht entmutigen, denn schließlich gibt es da dieses Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, sagt Abigail. Mit diesem Bündlein ist wohl ursprünglich ein Beutel gemeint, das einem Hirten dabei behilflich war, sein Vieh zu zählen. Für jedes lebende Tier wurde ein Stein in diesen Beutel geworfen. Demnach signalisiert einer von den Steinen, die sich in Gottes Bündlein der Lebendigen befinden, dass David am Leben ist. Die Steine, die für seine Feinde stehen, sollen dagegen aus dem Bündlein der Lebendigen herausgenommen und davon geschleudert werden. Weiter ab Vers 30. Abigail spricht zu David, dem künftigen König von Israel, wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel, so wird das Herz meines Herrn frei sein von dem Anstoß und Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selber geholfen habest. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wollest du an deine Magd denken. David soll also sein Ziel, König von Israel zu werden, fest im Blick behalten und sich von den Machenschaften Nabals nicht dazu verführen lassen, aus lauter Zorn unschuldiges Blut zu vergießen. Auch wenn ich selbst noch nie zu richtigen Waffen gegriffen habe, um mich an jemandem zu rächen, so stimmen mich Abigails Worte doch nachdenklich. Wer ein höheres Ziel vor Augen hat, und das haben Christen ja zweifellos, der sollte keine sinnlosen Konflikte ausfechten, bei denen er sich schuldig macht und sich dadurch womöglich selbst disqualifiziert. David jedenfalls hat verstanden, wovor Abigail ihn bewahren will. Ab Vers 32 wird berichtet, da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat, und gesegnet sei deine Klugheit und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Wahrlich, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, übel an dir zu tun, wärest du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal bis zum lichten Morgen nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Also nahm David aus ihrer Hand, was sie ihm an Lebensmitteln gebracht hatte, und sprach zu ihr: »Zieh mit Frieden hinauf in dein Haus. Sieh, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Antlitz wieder erhoben.« David hat ihr Antlitz wieder erhoben. Das heißt, er holt sie aus der Position einer Bittstellerin, die um Gnade bittet, heraus. Und zwar, indem er ihren Rat annimmt und von dem geplanten Rachefeldzug absieht. Und indem er die Lebensmittellieferung annimmt, die gemäß Vers 18 unter anderem aus 200 Broten, 5 zubereiteten Schafen und 2 Krügen Wein besteht. Weiter in unserem Bibeltext. Als aber Abigail zu ihrem Ehemann Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zubereitet in seinem Hause, wie eines Königs Mahl, und sein Herz war guter Dinge, und er war sehr betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder wenig noch viel, bis an den lichten Morgen. Als es aber Morgen geworden und die Betrunkenheit von Nabal gewichen war, sagte ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe, und er ward wie ein Stein. Und nach 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Über die Ursache, warum zuerst Nabals Herz und dann er selbst stirbt, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Ärgert er sich vielleicht so über das eigenmächtige Vorgehen seiner Frau, dass er einen Herzanfall erleidet? Nun, Tatsache ist, dass er schon ganz am Anfang der Geschichte in Vers 3 als ein Mann bezeichnet wurde, der roh und boshaft in seinem Tun war. Und Sie erinnern sich, seine eigene Frau bezeichnet ihn als einen Toren, also als einen Menschen, der Gott in seinem Leben keinen Platz einräumen will. Um Abigail allerdings, die nun als Witwe zurückbleibt, kann es einem leid tun. Das findet offenbar auch David. Weiter ab Vers 39. Als David hörte, dass Nabal tot war, sprach er: »Gelobt sei der Herr, der meine Schmach gerecht hat an Nabal und seinen Knecht abgehalten hat von einer bösen Tat. Der Herr hat dem Nabal seine böse Tat auf seinen Kopf vergolten.« Und David sandte hin und ließ Abigail sagen, dass er sie zur Frau nehmen wolle. Und als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen: »David hat uns zu dir gesandt, dass er dich zur Frau nehme.« Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach: »Siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihre Füße zu waschen.« Abigail ist also eine sehr demütige Frau, die sich nicht zu schade ist, selbst den Boten, die David zu ihr gesandt hat, eine Wohltat zu erweisen und ihnen die Füße zu waschen. Ich persönlich bin übrigens der Meinung, dass sie selbst auch eine Wohltat sein wird, und zwar für David. Ja, im Grunde hat sie sich schon als eine solche erwiesen. Wissen Sie warum? Weil sie David dazu gebracht hat, das Richtige zu tun und das Falsche zu unterlassen. Wenn zwei Menschen in einer Ehe, aber zum Beispiel auch in einer Freundschaft, auf diese Weise füreinander da sind, dann empfinden sie wirklich Liebe und Achtung füreinander. In dem anderen das Gute wecken, das in ihm steckt. Eine lebenslange Aufgabe, die zwei Menschen miteinander verbindet. Und damit wieder zurück zum Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 42. Und Abigail machte sich eilends auf und setzte sich auf einen Esel, und ihre 5 Mägde gingen hinter ihr her. Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Auch hatte David Ahinoam von Jezreel zur Frau genommen, sie wurden beide seine Frauen. Saul aber hatte seine Tochter Michal, Davids Frau, Palti dem Sohn des Lajisch aus Galim gegeben. Wie so oft im Alten Testament wird die Ehe mit mehreren Partnerinnen auch hier nicht als Sünde gebrandmarkt. Das heißt aber nicht, dass Gott sie gutheißt. Im Lauf der Zeit lässt sich David noch so einiges zu Schulden kommen, was nicht immer sofort direkte Auswirkungen auf sein Leben zeigt. Doch manche Enttäuschungen in seinem Leben könnten damit zu tun haben. Als er beispielsweise später plant, für Gott einen prächtigen Tempel zu errichten, sagt Gott zu ihm: »Nein, danke.« Wir erreichen nun das 26. Kapitel im ersten Buch Samuel. Es handelt davon, wie König Saul ein zweites Mal nur deshalb dem Tod entgeht, weil David so ganz anders ist als er. Wie schon bei dem Vorfall in der Höhle von En-Gedi verzichtet David auch diesmal darauf, Saul zu töten, als er unverhofft die Gelegenheit dazu bekommt. In den ersten Versen von Kapitel 26 wird berichtet: Die Leute von Sif aber kamen zu Saul nach Gibea und sprachen: David hält sich verborgen auf dem Hügel Hachilla, der Jeschimon gegenüberliegt. Da machte sich Saul auf und zog hinab zur Wüste Sif, und mit ihm 3000 auserlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Sif zu suchen. Und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachilla, der Jeschimon gegenüberliegt, am Wege. David aber hielt sich in der Wüste auf, und als er merkte, dass Saul ihm nachkam in die Wüste, sandte er Kundschafter aus und erfuhr, dass Saul gewiss gekommen sei. Wieder fällt das zahlenmäßige Ungleichgewicht zwischen Davids Leuten und den Leuten Sauls auf. Etwa 600 stehen auf Davids Seite. König Saul dagegen hat 3000 dabei. Auserlesene Männer, wie es ausdrücklich heißt, also wirklich kampferprobt. Doch die Gegend, in der die Gegner aufeinandertreffen werden, ist unübersichtlich. Eine raue und fast menschenleere Gegend. David und seine Leute haben den Vorteil, dass sie sich hier gut auskennen. Die kleinere Anzahl an Kämpfern und die vermutlich schlechtere Ausrüstung könnten vermutlich durch eine ausgeklügelte Taktik wettgemacht werden. Schon die folgenden Verse zeigen, dass David sich bestens in dem unwegsamen Gelände zurechtfindet. Zusammen mit ein paar Leuten klettert er auf eine Anhöhe. Von dort aus verschafft er sich einen Überblick über das feindliche Lager. Ich lese weiter ab Vers 5. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager hielt, und sah die Stätte, wo Saul lag, mit seinem Feldhauptmann Abner, dem Sohn Ners. Saul aber lag im innersten Lagerring und das Kriegsvolk um ihn her. Da hob David an und sprach zu Ahimelech, dem Hethiter, und zu Abishai, dem Sohn des Zeruja, dem Bruder Joabs: Wer will mit mir hinab zu Saul ins Lager? Abishai sprach: Ich will mit dir hinab. So kam David mit Abishai in der Nacht zum Lager. Und siehe, Saul lag und schlief im innersten Lagerring, und sein Spieß steckte in der Erde zu seinen Häupten. Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Da sprach Abishai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben, so will ich ihn nun mit seinem Speer an den Boden spießen, mit einem Mal, dass es keines zweiten mehr bedarf. Wenn man bedenkt, was für Strapazen David bereits auf sich nehmen musste, um König Saul immer wieder zu entwischen, nun, ein einziger Stoß mit dem Speer hätte gereicht, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. David müsste sich dann nicht länger wie ein Verbrecher verborgen halten. Die Versuchung, Saul den Garaus zu machen, ist sicher nicht gering. Weiter ab Vers 9. David aber sprach zu Abishai: Tu ihm nichts zuleide, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Weiter sprach David: So wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe, oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Von mir lasse der Herr fern sein, dass ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. Nimm nun den Spieß zu seinen Häupten und den Wasserkrug und lass uns gehen. So nahm David den Spieß und den Wasserkrug zu Häupten Sauls, und sie gingen weg, und es war niemand, der es sah oder merkte oder der erwachte, sondern sie schliefen alle, denn es war ein tiefer Schlaf vom Herrn auf sie gefallen. Mit der gleichen Begründung wie damals bei der Höhle von En-Gedi verzichtet David auch diesmal auf die Tötung seines Konkurrenten. Die Begründung lautet: Er ist ein Gesalbter des Herrn. Das heißt, Gott hat Saul zum König gemacht, und er wird ihn auch, wenn die Zeit dafür gekommen ist, seines Amtes entheben. Aber wie damals, als David in der Höhle heimlich einen Zipfel vom Gewand des Königs abschnitt, um einen Beweis zu haben, so nimmt David diesmal Sauls Spieß und einen Wasserkrug mit. Weiter ab Vers 13. Als nun David auf die andere Seite hinübergekommen war, stellte er sich auf den Gipfel des Berges von Ferne, so dass ein weiter Raum zwischen ihnen war. Und David rief zum Kriegsvolk und zu Abner, dem Sohn Ners, und sprach, »Antwortest du nicht, Abner?« Und Abner antwortete, »Wer bist du, dass du so schreist zum König hin?« Und David sprach zu Abner, »Bist du nicht ein Mann? Und wer ist dir gleich in Israel? Warum hast du denn deinen Herrn, den König, nicht bewacht? Denn es ist einer vom Volk hineingekommen, deinen Herrn, den König, umzubringen.« »Das war nicht recht, was du getan hast. So wahr der Herr lebt, ihr seid Kinder des Todes, weil ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht bewacht habt. Nun sieh doch nach, wo der Spieß des Königs ist und der Wasserkrug, der zu seinen Häupten war.« David lässt es sich also nicht nehmen, seinen Triumph auszukosten. Irgendwann wäre König Saul ohnehin erwacht und hätte festgestellt, dass ihm sein Spieß abhanden gekommen ist. Doch David will, dass Saul abermals erkennt, von ihm, von David, geht keine Gefahr aus. Er, der künftige König Israels, wird Saul niemals eigenmächtig vom Thron stoßen. Weiter ab Vers 17. Da erkannte Saul die Stimme Davids und sprach, »Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David?« David sprach, »Es ist meine Stimme, mein Herr und König.« Und sprach weiter, »Warum verfolgt denn mein Herr seinen Knecht? Was hab ich getan, und was ist Böses in meiner Hand? So höre doch nun, mein Herr, der König, die Worte seines Knechts. Reizt dich der Herr gegen mich, so lasse man ihn ein Speisopfer riechen. Tun's aber Menschen, so seien sie verflucht vor dem Herrn, weil sie mich heute verstoßen und nicht an dem Erbteil des Herrn teilhaben lassen und sprechen, geh hin, diene andern Göttern.« Nicht ganz einfach zu verstehen, was David hier dem König zuruft. Ich versuche es mal mit meinen eigenen Worten wiederzugeben. David will von Saul wissen, warum er ihn wie einen Feind verfolgt, und sagt dann sinngemäß, »Wenn Gott etwas gegen mich hat und dich deshalb benutzt, um mir zu schaden, so will ich Gott ein wohlriechendes Opfer darbringen, damit sich sein Zorn legt. Wenn du aber von Menschen gegen mich aufgehetzt wirst, dann möge sie der Fluch des Herrn treffen. Denn durch ihr Verhalten vertreiben sie mich aus dem Volk Gottes. Nirgendwo kann ich mich in Israel mehr blicken lassen. Und am liebsten wäre es ihnen wohl, wenn ich mich anderen Göttern zuwenden würde.« Wie Sie merken, spricht aus den Worten Davids viel Verzweiflung. Für den Fall, dass er sich etwas hat zu Schulden kommen lassen, will er gern dafür gerade stehen. Aber dieses Leben auf der Flucht und in ständiger Todesgefahr hat er wirklich satt. Von weitem ruft er König Saul zu, »So fließe nun mein Blut nicht auf die Erde fern vom Angesicht des Herrn. Denn Saul, der König von Israel, ist ja ausgezogen, zu suchen einen einzelnen Floh, wie man ein Rebhuhn jagt auf den Bergen.« Und Saul sprach, »Ich habe gesündigt. Komm wieder, mein Sohn David, ich will dir hinfort nichts Böses mehr tun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist. Siehe, ich habe töricht und sehr unrecht getan.« David antwortete, »Siehe, hier ist der Spieß des Königs. Es komme einer von den jungen Leuten herüber und hole ihn. Der Herr aber wird einem jeden seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so werde mein Leben wertgeachtet in den Augen des Herrn, und er errette mich aus aller Not.« Saul sprach zu David, »Gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst's ausführen und vollenden.« Und David zog seine Straße, Saul aber kehrte zurück an seinen Ort. Wie heißt es doch so schön, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Schon einmal hatte Saul, nachdem er erkannt hatte, wie knapp er dem Tode entronnen war, eine Kehrtwende um 180 Grad versprochen. Ob Saul seinen Worten diesmal auch Taten folgen lässt? Schon zweimal hat David darauf verzichtet, mit König Saul kurzen Prozess zu machen. Wer hätte es ihm verdenken können, sich gegen den zu wehren, der ihn über viele Jahre hinweg zu einem Leben auf der Flucht zwingt? Dass König Saul Wort hält und David nun endlich in Frieden lässt, ist unwahrscheinlich. Das sieht auch David so, denn das nächste Kapitel im 1. Samuel-Buch beginnt mit den Worten: David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Welche Konsequenzen David aus dieser Befürchtung zieht, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.